Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des beliebten Trauercoach-Podcasts Trauer echt jetzt. Heute möchte ich ein Thema aufgreifen, das sehr tiefgreifend ist und es gibt, glaube ich, da draußen unzählig viele Menschen, die direkt oder indirekt intensiv betroffen sind. Man redet in der Regel kaum drüber. Die heutige Folge, wie ihr im Titel ja schon seht, Suizid, was nun? Bevor ich aber jetzt in die Folge einsteige, möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, bitte abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, dass ihr über jede Folge informiert werdet, so tut ihr euch was Gutes. Und mir natürlich auch. Und auch noch was im Vorfeld. Wenn du im Laufe der Folge dich irgendwo an irgendeiner Stelle wiederfindest, dann scheu dich nicht, mich anzuschreiben. Es gibt genug Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Wenn du in den Beschreibungen hier unter der Folge schaust, gibt es genug Möglichkeiten und auch eine Notfall-Telefonnummer. Es gibt auch eine Notfall E-Mail-Adresse, wie du mich kontaktieren kannst. Ansonsten schreib mir eine PN über TikTok, schreib mir eine Message auf Facebook, wie auch immer. Wichtig ist nur, wenn du dich erkennst und du merkst, dass du vielleicht Unterstützung brauchst, melde dich, genier dich nicht. Dafür bin ich da. Ja, wie komme ich drauf, dass ich heute eine Folge mache über Suizid? Ich hatte vor circa anderthalb, zwei Wochen einen Trauerfall, bei dem ich fünf Menschen betreut habe, im Zeitraum über knapp 10 Tagen. Und es hat mich einfach dazu gebracht, dass ich euch ein bisschen in diese Thematik entführe, ein bisschen in die Thematik hineinführe, wie ich das so als Tom halt mit meiner Sichtweise mache. Und ich hoffe, dass die ein oder andere Sichtweise dich, insofern du betroffen bist, dass es wirklich dir helfen kann. Und zwar möchte ich grundlegend mal da einsteigen. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was man erleben kann, wenn man einen Selbstmord erlebt. Was meine ich damit? Man ist ja nicht immer dabei. Es gibt tatsächlich Fälle, bei denen man den Selbstmord miterlebt. Das ist eher selten, aber das kommt auch vor. In der Regel ist es eher so, dass die Menschen, die sich das Leben nehmen, das ja extern von irgendwelchen Menschen tun. Und dann erhält man als Angehöriger die Nachricht. Und ich glaube, das ist eins der schlimmsten Dinge, die man als Angehöriger erlebt, wenn man entweder einen Anruf bekommt oder man ist, so wie es eben jetzt vor anderthalb, zwei Wochen der Fall war, beim Betreten der Wohnung, dass man plötzlich konfrontiert ist mit einem Suizid. Ich glaube, das ist wirklich das aller Schlimmste, was einem passieren kann. Und an der Stelle möchte ich auch all denjenigen, die das jetzt sehen oder hören, gleich von vornherein sagen, ihr habt meinen allergrößten Respekt dafür, dass ihr durchhaltet. Auch wenn es vermutlich öfter mal in eine völlige Hoffnungslosigkeit abdriftet, in Widersprüche in sich selbst, in Vorwürfen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich schon die Thematik, auf die ich hinaus möchte. Und zwar, wenn sich jemand das Leben nimmt, gibt es jetzt erstmal die Seite Angehörige. Ja? Und zwar, wenn man direkt betroffen ist als Ehefrau, als Ehemann, als Kind, als Großeltern, als Eltern, die Menschen, die dem Verstorbenen am nahesten stehen sozusagen. Das ist ein nicht beschreibbarer Schock, den man in der Seele erfährt. Damit umzugehen scheint unmöglich. Eine der ersten Reaktionen, die sich über Tage hinwegstrecken, ist oft auch diese: Warum hat er denn nichts gesagt? Warum hat er nichts gesagt? Warum hat sie nichts gesagt? Warum? Und hätte er doch was gesagt, dann hätte ich helfen können. Ja, und es beginnt eine lange Kette im Kopf an Vorwürfen über Tage hinweg. Man redet sich unheimlich gerne ein, dass man dann irgendwas doch hätte, ich hätte es doch erkennen müssen oder man hätte es doch erkennen müssen oder wie oft habe ich was gesagt und vielleicht war ich nicht penetrant genug und ich habe doch immer meine Hilfe angeboten und ja, und viele solcher Sätze eben, die man sich selbst einredet. Und das bestimmt ab dieser Nachricht des Suizid, bestimmt es tatsächlich den Alltag. Es ist völlig normal, dass man so reagiert, das mal zum Ersten. Also es ist, du bist gut so, wie du bist, auch wenn du dich so furchtbar schrecklich fühlst. Das ist völlig normal und es gehört, leider muss ich so sagen, aber es gehört zu diesem Prozess, dieser Erfahrung dazu. Und das Schlimmste obendrein, außer dem Schock und außer dieses unbeantwortete Warum, es gibt einfach keine, auch sonst keine Antworten auf diese, auf diesen Suizid. Es gibt keine Antworten. Es gibt keine Antwort auf jedwedes Warum. Es gibt keine Antwort. Wird es nie geben. In manchen Fällen wird ein Abschiedsbrief geschrieben. Okay, gut. Dann hat man dort Erklärungen, aber trotzdem ist die Frage, ja, warum? Die bleibt und man kriegt im Endeffekt wirklich keine Antworten darauf. Es gibt Möglichkeiten in bestimmten Erklärungen, das ist die Art, wie ich die Dinge sehe, ihr kennt mich ja langsam, die durchaus in der Lage sind, Antworten zu geben, die helfen können. Also, das allererste, wenn ich mit Angehörigen zu tun habe, die in einen Selbstmord involviert sind, an den Tränen und an der Art der Reaktion merke ich ja, wie verbunden diese Menschen mit dem Verstorbenen sind, wie sehr sie ihn lieben. Und ähnlich wie es auch zu Lebzeiten ist, wenn ich jemanden über alles liebe. Und zu Lebzeiten treffen Menschen, mit denen wir zusammen sind, ja manchmal Entscheidungen, die können wir gar nicht so nachvollziehen, aber wir akzeptieren sie, weil wir diesen Mensch lieben und ihm vertrauen. Und die größte Herausforderung bei einem Suizid ist genau derselbe Schritt. Zu akzeptieren, dass dieser Mensch diese Entscheidung getroffen hat. Warum auch immer, wieso, weshalb, warum. Es ist wichtig, dass man beginnt, Wege zu finden, die Entscheidung aus dem Leben zu gehen, zu akzeptieren, im Zeichen dieser Liebe, von der ich gerade gesprochen habe. Wenn man das macht, macht es nichts wieder gut, es macht es auch leider die verstorbene Person nicht wieder lebendig, natürlich nicht. Aber es macht es ein wenig leichter, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und beginnt, diesen Schritt zu akzeptieren im Zeichen der Liebe zu dieser Person. Also ich weiß zwar nicht, warum du das getan hast, aber wenn es deine Entscheidung war, dann will ich das akzeptieren, weil ich dich liebe. Okay? So, das ist der erste Schritt, wie man auch damit umgehen kann. Und natürlich blitzen immer noch die Bilder hoch, ist ja noch alles frisch, dass man in die Unfassbarkeit, die man fühlt und diese Hilflosigkeit und diese Machtlosigkeit und man kann es ja gar nicht fassen. Am liebsten würde man der Person ja zuschreien und sagen, hey, komm wieder und all diese Dinge. Ja, aber nochmal, es gibt nichts, das diese Person zurückbringt und umso wichtiger ist es tatsächlich, ziemlich zügig einen Weg für sich zu finden, selbst eine Entscheidung zu treffen, wenn man auch noch gar nicht weiß, wie, aber die Entscheidung zu treffen, eben diesen Schritt, diese Entscheidung desjenigen, der sich entschieden hat, aus dem Leben zu gehen, zu akzeptieren. Weil man diese Person liebt. Ja? Und ihr kennt mich ja aus vielen, vielen, vielen anderen Folgen und ich bin ja die Marke, der Trauercoach und meine Aufgabe ist es ja tatsächlich Menschen, wenn sie sich im Zustand der Trauer befinden, dahingehend zu unterstützen, indem man sich mal bewusst wird, was in einem als Trauernder in einem stattfinden, also sprich im inneren Erleben, was in mir stattfindet, die Art, wie ich den Verlust wahrnehme, das findet ja in mir statt. Ja, also wenn ich traurig bin, dann ist es ja tief in mir drin und nicht hier vorne an der Wand irgendwo oder sonst irgendwo. Es ist bei mir hier drin, im inneren Erleben. Ja? Und im inneren Erleben gibt es im Endeffekt drei Varianten, wie wir unsere Außenwelt wahrnehmen, wie wir Dinge insgesamt wahrnehmen. Es gibt drei Ebenen. Und zwar ist es so, dass wir grundlegend als Mensch nicht nur in der Trauer, in einem Verlust, sondern prinzipiell nehmen wir Dinge wahr, entweder, dass wir uns innere Bilder oder Filme machen. Es findet alles im Kopf statt, also im inneren Erleben. Oder wir führen inneren Dialog. Oder wir haben einfach unsere seelische Gefühlswelt. Es sind diese drei Ebenen, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Und die Art, wie wir unsere Welt wahrnehmen, hängt definitiv damit zusammen, wie wir persönlich die Welt insgesamt sehen, welche Überzeugungen wir in uns tragen, von was wir überzeugt sind, etc. pp. Und da wir von Kindheitstagen an alles Mögliche beigebracht bekommen haben, bis auf den Umgang mit Verlust, das ist der Grund dafür, warum, wenn wir mit Verlust in Berührung kommen, sich so ein schwarzes Loch hier drin auftut und mit der Todesnachricht, gerade bei Suizid, so wie so ein schwarzes Loch, alles, was positiv ist, richtig in dieses schwarze Loch reinzieht, im Nirvana, es verschwindet einfach und alles ist nur noch schwarz und trüb und boff, von der einen Sekunde zur anderen. Und was aber genau in dem Moment in unserem inneren Erleben passiert ist, dass wir uns mit einer neuen Erfahrung konfrontieren und diese neue Erfahrung wird zu einem neuen Verhalten, zu einem neuen Programm, wenn man das so ausdrücken möchte. Nie zuvor im Leben hat man jetzt diese Erfahrung gemacht, bis zu dieser einen Sekunde. Es dauert nämlich nur eine Sekunde, sobald es im Bewussten ankommt, die Nachricht, sofort geht unsere innere Wahrnehmung in eine Ausgangsposition, um abzuwarten, wie wir jetzt damit umgehen, wie wir es werten, wie wir uns fühlen, um daraus ab jetzt ein Programm zu machen, ein Verhalten zu machen, das uns dann über die nächsten Wochen, Monate, Jahre und im schlimmsten Fall Jahrzehnte unser Leben bestimmt. Es ist aber nicht nur bei uns Angehörigen so, sondern wenn wir jetzt mal denjenigen Menschen, der sich entschieden hat, aus dem Leben zu gehen, auch bei ihm ist es so, dass er eine Wahrnehmung hat, wie ich es gerade beschrieben habe, wie bei uns. Es ist bei diesen Menschen genauso. Und was auch immer in diesem Leben passiert ist, desjenigen, der gegangen ist, diese Person hatte eine Wahrnehmung, auch mit diesen drei Ebenen, Bilder, Dialog, seelische Gefühlswelt. Und was auch immer passiert ist, es gab, die Person war mit Sicherheit im Leben glücklich, zufrieden, hat Spaß gehabt, bis zu einem gewissen Moment, den wir gar nicht nachvollziehen können. Der Moment ist vielleicht gar nicht erst 2 Jahre her, weil wir als Außenstehende denken, naja, da war diese eine Geschichte, die hat den Menschen hier gebrochen oder sonst irgendwas. Nein, das kann irgendwo in der Jugend liegen. Das kann irgendwo in der Erfahrung liegen, die die Person nie kundgetan hat. Ja? Das ist das tiefe innere Erleben, das diese Person vielleicht gar niemals geäußert hat. Aber mit Sicherheit ist es so, dass, ich sag mal, im Zeitraum von circa ein halben Jahr, ein Vierteljahr, bevor die furchtbare Tragödie passiert ist, eben im inneren Erleben bestimmte Dinge intensiver geworden sind. Also wenn beispielsweise jemand durch welche Erfahrung auch immer in der Stimmung kippt. Also ein Mensch, der Lebensfreude pur ist, der immer gern lacht und allen bekannt ist eben als Lebemann und wie auch immer. Es gibt etwas in diesem Menschen, das dann irgendwann eben, wie ich es gerade eben gesagt habe, hier drinne kippt. Die Person, die das erlebt, kann das vermutlich gar nicht so erklären, weil dieses Kippen, damit einhergehen ja auch bestimmte seelische Emotionen. Und eine Emotion, das kann jeder nachvollziehen, der mir gerade zuhört, eine Emotion, und ich glaube, das kennen auch ziemlich viele, damit man von jetzt auf nachher manchmal so ein trauriges Gefühl empfindet, warum auch immer. Von jetzt auf nachher. Es gibt nicht mal eine Erklärung dafür. Verantwortlich dafür sind bestimmte Impulse von außen, die wir bewusst gar nicht mitbekommen, die so etwas auslösen können. Das kann sogar nur das Hören von einer bestimmten Musik sein beispielsweise. Wissen auch viele nicht. Also auf jeden Fall kann sowas an Kippen einer Stimmung auslösen. Und es kann dafür sorgen, dass die Person, die das erlebt, das erste Mal vielleicht, damit nicht zurechtkommt. Und die gesamte Aufmerksamkeit auf dieses Gefühl lenkt. Weil das Gefühl, das jetzt plötzlich von jetzt auf nachher da war, unerklärbar, und plötzlich fängt die Person an, sich darüber Gedanken zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein innerer Dialog beginnt, ein mit sich selbst reden. Und das Spannende ist, wenn man dann mit sich selbst spricht in solchen Momenten, dann ist der Tonfall, mit dem man mit sich selber spricht, eher ein Tonfall, der nachdenklich ist, selbsthinterfragend, kritisch, also kein schöner Tonfall. Am besten erklärbar ist es für euch, die ihr da jetzt gerade zuhört, wenn es Menschen außerhalb von euch gibt, die mit euch kritisch sprechen, die mit euch so ein bisschen herablassend sprechen. Mal eine Frage an euch, wie fühlt sich das an, wenn jemand mit euch so spricht? Richtig. Nicht schön. Es fühlt sich einfach an, dass man plötzlich sich unsicher fühlt, nicht verstanden vielleicht oder whatever. Und wenn man selbst mit sich so spricht im Kopf, passiert genau das Gleiche. So, und wenn so jemand das erste Mal, wie gesagt, Stimmung kippt, das erste Mal wird die Person völlig verunsichert und dann kann es passieren, dass diese Person sich nur noch plötzlich damit beschäftigt, ohne das den Menschen da draußen zu sagen, die einen als Lebemann kennen und immer fröhlich und tralala, die merken schon, dass irgendwas nicht stimmt, aber die fragen auch manchmal nach, hey, alles okay mit dir, da irgendwas ist irgendwie anders und so. Nö, nee, alles okay, alles okay. Und man kommt auch da irgendwo nicht ran an solche Menschen. Das ist ja aber auch erklärbar, weil die Person ist so mit sich selbst beschäftigt, die meint es ja nicht mal böse. Und das ist gar nicht so, dass die Person niemand an sich ranlassen will, aber sie ist so mit sich selbst beschäftigt. Und wenn dann so gefragt wird, dann steigert es nur diese Unsicherheit, von der ich gerade gesprochen habe. Oh, jetzt kriegen es schon Leute im Außen mit, dass mit mir was nicht stimmt. So, und so nimmt es einen Kreislauf. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und es wird über die Tage und Wochen extremer mit den Emotionen im inneren Erleben und mit den Dialogen im Kopf. Ja? Und es wird extremer und stärker und stärker. Und manchmal ist es nicht nur am Ende eine Stimme im Kopf. Ja? Also ich rede jetzt nicht von... damit man hier das grüne Wägelchen hier rufen muss oder sonst irgendwas, ja, wenn man sagt, der hat verschiedene Stimmen im Kopf. Das meine ich nicht, wie man das jetzt verstehen könnte, sondern tatsächlich ist aber das ein Dialog, den wir führen im Kopf. Parallel kann ich in einer anderen Stimme auch noch mit mir sprechen. Und spannenderweise ist es so, dass das Gehirn diese Fähigkeit bietet, automatisch, egal was ich mir sage, aufzuzeichnen und wie so eine Schallplatte ablaufen zu lassen. Ja, das geht dann von ganz alleine. Das kriegt die Person nicht mit, weil sie das ja gar nicht weiß. Deswegen wäre es eigentlich cool, wenn all die Dinge, die ich und viele andere Mentaltrainer diesen Menschen, also euch, ihr Lieben, vermitteln möchten, das ist das, was wir leider von Kindheitstagen gar nicht beigebracht bekommen. Das wäre eigentlich viel sinnvoller. Ja. Also wie auch immer. Das, was in einem Menschen stattfindet, bevor er an den Endpunkt kommt, wo er die Entscheidung trifft, gibt es irgendwann im Leben einen Moment, wo, wie ich es mit meinen Worten, dass ihr es versteht, erkläre, dass eine bestimmte Stimmung irgendwann mal gekippt ist. Das ist dann noch gar nicht tragisch in der Hinsicht, aber es ist der Auslöser dafür, dass die Person plötzlich sich mit Dingen beschäftigt, was sie 20, 30, 40 Jahre vorher nie getan hat. Und es wird stärker und stärker, weil, wie ich es gesagt habe, der Dialog läuft als Automatismus. Man denkt dann immer, dass man es selber ist, der da denkt. Dabei ist es einfach nur unser Gehirn, das diesen Dialog aufgeschnappt hat. Und das Gehirn denkt, okay, ach so muss ich das ab jetzt machen. Und dann läuft es wie so eine Schallplatte ab. In diesem selbstzerstörerischen Tonfall. Und was mit dem Tonfall einhergeht, wie ich es vorher erklärt habe, geht auch die Emotion einher. Es wird also schlimmer. Okay? Und dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, der geht dann allmählich über Wochen über in eine Unerträglichkeit. Das ist auch ein bestimmtes Gefühl, gepaart mit dem Dialog. Es ist immer ein endloser Kreislauf, der da geschieht. Ja, und in manchen Fällen ist es auch tatsächlich so, dass solche Menschen dann tatsächlich auch mit anderen darüber reden. Das kommt auch vor, aber es gibt auch die, die nicht darüber reden. Aber egal wie, in manchen Fällen ist es so, dass am Ende auch eine Psychotherapeut mit ins Spiel kommt. Und manchmal, und Leute, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, also ich mache hier nicht irgendwas wie könnte sein oder ich habe das miterlebt und ich habe die Erfahrung selbst gemacht und ich kann euch das gar nicht sagen, wie grausam letztendlich diese Entdeckung war oder diese Erfahrung, die hinterher stattgefunden hat. Das heißt, hinterher kam raus, dass durch die Psychotherapie, da wurden dann Antidepressiva eingesetzt. Und diese Antidepressiva, hinterher hat man das dann festgestellt, dass genau dieses eine Medikament, ich darf es leider nicht hier nennen, dass dieses eine Medikament tatsächlich in dieser Beschreibung, in dem Beipackzettel, bei Nebenwirkungen schwarz auf weiß drinne gestanden ist. Dass dieses Medikament nicht nur Selbstmordgedanken auslösen kann, sondern, und es ist, es kommt dieses Wort, Todessehnsucht. Ein Medikament, das die Chemie im Gehirn so verändern kann, dass die Synapsen dann so schalten zu dem Dialog und Emotionen, die man sowieso schon hat, und die Chemie schaltet um auf Todessehnsucht. Jetzt möchte ich mal nur mal das Wort Sehnsucht mal hier auf die Waagschale legen. Jeder von uns kennt Sehnsucht. Sehnsucht nach einem bestimmten Menschen, Sehnsucht nach einem Traumhaus, Sehnsucht nach einem Traumurlaub. Jeder kennt Sehnsucht. Und jetzt stellt euch mal vor, was es bedeutet, wenn die Chemie eines Medikamentes im Gehirnschalter umlegt, dass man Sehnsucht bekommt, tot zu sein. Leute, ihr habt keine Ahnung, was dieser Mensch, der das erlebt, mitmacht. Es entsteht, ich habe das selber miterlebt, ich würde es sonst nicht sagen, es entsteht eine Psychose. In dem Fall, wie ich es erlebt habe, hat dieser Vorgang eine Woche gedauert. Also Depression war natürlich vorher schon da, das ist ganz klar. Aber nachdem dieses Medikament verabreicht wurde, hat es dann 3-4 Tage später angefangen, dass diese Person, um die es geht, sich fast stündlich, möchte ich sagen, sachte und ganz langsam verändert hat in der Kommunikation, in der Stimmung, in der Physiologie, in den Gesichtszügen, Leute. Psychose. Unfassbar. Und innerhalb einer Woche. Und dann kam der Moment. Todessehnsucht. War dann letztendlich der Auslöser dafür, weil die Person das Gefühl der Sehnsucht, jeder kennt es von uns, ja, das ist im Endeffekt ja eigentlich ein, ich sag mal, ansatzweise schönes Gefühl, obwohl es kontraproduktiv ist, weil es der Hinweis für Mangel ist. Aber Sehnsucht ist ein enorm starkes Gefühl. Und wenn dieses Gefühl der Sehnsucht sich mit der Idee, tot zu sein, verknüpft, dann ist es mehr als zerstörerisch. Deswegen ist es nicht nur immer allein, dass sich jemand bewusst im Kopf damit beschäftigt und sagt, ach ja, Selbstmord und okay, ich mache das jetzt mal und bereite mich dann vor, sondern oftmals sind einfach Antidepressiva mit im Hintergrund. Ich bemängel das damit, Patienten, die Antidepressiva verschrieben bekommen, ganz selten auch darüber aufgeklärt werden, dass das passieren kann. Ich meine, es kommt vor, dass es man darauf aufmerksam gemacht wird, aber in den meisten Fällen eben nicht. Und das ist, finde ich, scheiße. Warum sage ich das so bewusst? Weil ich durch meinen Beruf sehr oft mit Angehörigen dasitze und erlebe, wie die sich fühlen. Und in manchen Fällen ist es dann so, dass einfach bloß ein Medikament dafür verantwortlich ist und die Angehörigen wissen das nicht mal. Deswegen finde ich das scheiße. Also müsste da viel mehr Aufklärung geschehen, meiner Meinung nach. Aber ich möchte mich jetzt nicht zu tief und zu negativ darüber äußern. Ich möchte ja keinen Ärger kriegen. Ja? Jedenfalls ist es die Erfahrung, die ich machen musste. Also nicht ich als ich, es ging nicht darum, dass ich mir das Leben genommen hätte oder wollte. Es geht um einen Menschen, den ich sehr liebe. Ja, warum erzähle ich euch das? Ich möchte, dass falls ihr irgendwo involviert seid in einen Suizid, geht mal auch in die Wahrnehmung desjenigen, der sich das Leben genommen hat um zu verstehen, wie das möglicherweise sich, wie das begonnen hat. Ja? Also das Kippen, das ich vorher erzählt habe. Wann auch immer, das kann wirklich Jahrzehnte her sein. Kann aber auch erst 3 Monate her sein. Wie auch immer, spielt da keine Rolle. Ich möchte nur euch sagen, dass das, was dann stattgefunden hat, dass die Emotionen stärker werden, der Dialog im Kopf lauter und lauter wird. Und zwar irgendwann so laut, dass egal die ganzen Menschen drumherum, die dieser Mensch auch liebt, dass es im Endeffekt gar nicht mehr ankommt, weil die Stimmen und der Inhalt dessen, was diese Stimmen letztendlich im Kopf dann sagen, was man sich selbst ja mal gesagt hat. Wie gesagt, das ist ja wie so ein Recording aufgenommen und spielt alleine, aber es wird stärker und stärker. Die Emotionen dazu werden auch immer stärker und stärker und irgendwann sind die so stark, dass man dies einfach loshaben will, weil man weiß ja gar nicht, wie man das loskriegen soll. Weil es gibt ja leider keinen Ratgeber dafür, dass man da am besten einen Mentalcoach aufsucht, der einen dabei unterstützt. Es ist ja nur eine Wahrnehmung. Aber wenn das schlimmer wird und der Druck so groß wird, dann entsteht ja auch irgendwo der Wunsch dahinter, endlich Ruhe zu haben, weil diese Lautstärke, das, was man sich im Kopf sagt, immer lauter wird und immer, man fühlt sich immer hilfloser mit jeder Minute am Ende, immer hilfloser, immer und alleine zerrissen und wie man sich da fühlt. Ganz viele Emotionen treffen da aufeinander. Und dann ist es am Ende so stark und so laut, dass man einfach sich nur noch nach Ruhe sehnt. Ruhe, Friede. Und oftmals ist es dann einfach nur, oder die Menschen sehen dann einfach nur noch diesen einen Weg, das zu stoppen, indem sie sich das Leben nehmen, dass es aufhört und sie endlich Ruhe und Frieden haben. Das, was ich jetzt hier erklärt habe, ist eine mögliche Antwort, von dem man vorher dachte, es gibt keine Antworten, wenn jemand geht. Es gibt keine Antwort auf die Frage, warum hat er das getan? Ja? Warum hat dieser Mensch uns nicht darüber informiert, etc. pp. Jetzt habt ihr Antworten dafür. Ich habe es euch erklärt, warum das so ist. Die Person hat es ja nicht gemacht, um euch fernzuhalten oder sonst, sondern einfach, weil einfach alles so stark und so laut war im Kopf. Da entwickelt man nämlich automatisch auch die Meinung, dass da eh niemand helfen kann. Okay? Und abschließend dazu, was Hilfsbereitschaft angeht, abschließend. Wir Menschen sind ja grundlegend, dass wir immer helfen wollen. Gute Eigenschaft letztendlich. Und wenn wir jemanden um uns herum haben, dem es nicht gut geht, sind wir meistens als immer diejenigen, die ja auf einen zugehen und sagen, hey, mit dir ist doch was nicht in Ordnung, kann ich dir irgendwie helfen? Boah, und so, ja. Aber helfen kann man nur, wenn man dazu einen Auftrag hat. Genau. Wenn man einen Auftrag dazu hat, dass der Mensch, um den es geht, wenn man sagt, du pass auf, wenn es dir so schlecht geht, ich liebe dich, in welcher Form auch immer, das kann auch bloß eine freundschaftliche Liebe sein, platonisch, alles in Ordnung. Aber ich kann sagen, hey, ich liebe dich, ich sehe, wie es dir geht. Wenn du an einen Punkt kommst, wo du Hilfe brauchst, ich bin für dich da, komm auf mich zu. Wenn das nicht kommt, dann dränge keine Hilfe auf. Das entfernt nur, okay? Das ist tatsächlich, weil das ist der beste Weg, sich selbst zu enttäuschen. Ja, und deswegen sind auch Vorwürfe völlig unrelevant. Weil die Person, wenn sie auf dich zugekommen wäre, hätte gesagt, ja, ich habe da, hier und ich habe da Selbstmordgedanken und hilf mir. Dann kann man loslegen und sagen, okay, pass auf, Hilfe, dann machen wir das oder wie sieht's da aus, wie kann ich dich da unterstützen etc. pp. Okay, aber wie gesagt, wenn man auf jemanden zugeht und man weiß, dass es der Person schlecht geht, sie hat depressive Gedanken oder es ist allgemein depressiv, dann kannst du nicht von alleine auf die Person zugehen mit dem Effekt, dass deine Hilfe, deine Vorschläge angenommen werden. Das passiert nicht, das funktioniert nicht. Das wollte ich bloß abschließend noch für die heutige Folge dir mit auf den Weg geben. Ja, und ich hoffe, dass die Folge, der Inhalt dieser Folge dir neue Herangehensweisen im Umgang mit deinem Verlust geben können. Und was ich zu Beginn schon sagte, wenn du dich irgendwo in allem, was ich gesagt habe, wiederfindest, schreib mich an. Es gibt genug Möglichkeiten, wie du mich anschreiben kannst. In der Beschreibung des Podcasts ist meine Notfall-E-Mail-Adresse enthalten. Du kannst mich über TikTok, du kannst mich über Instagram, du kannst mich über YouTube sogar, ein Kommentar genügt, dich mit mir in Verbindung setzen. Lass uns telefonieren, kostet ja nichts. Viele denken immer, wenn sie mit mir telefonieren, kostet es Geld. Nein, Leute, wo leben wir denn? Meldet euch, wenn ihr euch irgendwo wiedergefunden habt. Okay? Und wenn ihr aktuell involviert seid mit einem Suizid, dann wünsche ich euch die Kraft, die ihr braucht. Ich wünsche euch die Zuversicht, die ihr braucht. Und ich wünsche euch, dass ihr das erkennt, wie wichtig es ist, diesen Schritt, diese Entscheidung aus Liebe zu akzeptieren. Sonst wäre die Liebe ja nicht echt. Denkt mal drüber nach. Okay, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Leben endet, Liebe nie.